Avec le sac, tu vas galérer. J'attends qu'on soit hors de portée. Avant de changer, ma longe est trop grande.
Ich sprich das Eichhörnchen. Ja. Die Bäume sind besetzt und zwar immer. Und wir werden auch keinen Baum freiwillig hergeben, wenn die das wollen. Nein, wir werden nicht aufgeben. Hier spricht wieder das Eichhörnchen. Wir haben heute Mittwoch, das ist so circa 15 Uhr. Ja, heute haben wir ein paar Neuigkeiten. Und zwar wurden wir gerade ziemlich lange von einem Polizeihubschrauber gefilmt. Für uns heißt es weiterhin wahrsam bleiben. Und ja, wir bleiben hoch in den Bäumen.
Also ich rutsche. J'ai pas de son le plus grand. Blaulicht kommt. Blaulicht kommt.
Absolut nervig. Und das ist absolut krank, was sie macht. Sie ist frei und dann klettert sie auf das nächste Ding und macht irgendwas. Als wenn wir eine Maschine anstellen. Ne? Und das ist ein Störfaktor. Das muss man irgendwann nochmal unterbinden.
Dauert mindestens 40 Jahre, bis neue Bäume genauso hochgewachsen sind. Und dann, man merkt hier, wenn man hier im Park wohnt, wie die Bäume wichtig sind, wie der Umwelt wichtig ist. Da sind Windböen, da schaukel ich, richtig? Und es schwankt wie auf dem Meer hier auf der Plattform, der Baum schaukelt.
Eichhörnchens permanente Revolte über die Umweltaktivistin Cécile Lecomte. Ein Feature von Nadine Dietrich.
Hamburg im Januar 2010. In einem kleinen Park auf St. Pauli sind Umweltschützer in einige der Bäume geklettert und halten sie besetzt. Der Energiekonzern Vattenfall will hier eine Fernwärmetrasse für sein neues Kohlekraftwerk bauen. Deswegen sollen die Bäume weg. Ich bin neugierig. Was sind das für Menschen, die hoch oben bei Wind und Wetter ausharren? Wie denken sie? Welche Konfrontationen nehmen sie auf sich und wie leben sie, wenn sie nicht gerade in Bäumen sitzen? Weil ich selbst nicht permanent im Park sein kann, nehme ich mein Diktiergerät und versuche, die Baumbesetzer dafür zu gewinnen, eine Art mündliches Tagebuch für mich zu führen. Mitten im verschneiten Park an einer Feuertonne stehen ein paar Menschen, reden und wärmen sich die Hände. Zwischen ihnen auch die Baumbesetzer, um ihre taillenbreite Gurte mit Karabinerhaken für die Kletterseile daran. Sie tragen Skihosen, Mützen, Handschuhe, Schals und leuchtend grüne Jacken mit dem Schriftzug der Umweltschutzorganisation Robin Wood. Ich stelle mich dazu, erzähle ihnen von meiner Idee und erkläre, wie das Diktiergerät funktioniert. Eine junge, zierliche Frau mit Sommersprossen im blassen Gesicht hört besonders interessiert zu. Sie wird die einzige der acht Baumbesetzer sein, die mir tatsächlich erst kurze, dann immer länger werdende Berichte auf dem Gerät hinterlässt. Und das meistens nachts, wenn sie in 8 bis 10 Meter Höhe unter einer aufgespannten Zeltplane auf ihrer Holzplattform liegt.
Ja, wir haben weiterhin Samstag, den 13. Februar. Ich glaube, wir haben die gerade kurz vor Mitternacht. Im Tipi sind ganz viele Menschen versammelt, an der Feuertonne im Tipi, also schneefrei und warm. Und von hier, ich bin jetzt im Bett eigentlich, aber ich höre noch ein bisschen den Trommel von hier und die Leute singen. Und das ist, was ich auch gerne mag bei Baumbesetzungen. Das ist auch dieses Stück Utopie, den man zusammen aufbauen kann, mit anderen Menschen ein gemeinsames Ziel dafür zu kämpfen.
400 Bäume will der Energiekonzern Vattenfall in Hamburgs Innenstadt für die Fernwärmetrasse fällen. Die Regierung aus CDU und Grünen hatte dem zugestimmt. Ohne Bürgerbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung. Anwohner und Umweltverbände sind empört. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat gegen das Genehmigungsverfahren geklagt.
Mein kleines Zuhause, 2 Meter lang, 1,50 Meter breit etwa. Ich muss mal ein bisschen den Schnee hier entfernen. Es hat heute viel geschneit und es ist an den Wänden geklebt. Das macht wie eine Lawine für die Fußgänger unten. Ja, und kleine Ecke mit den Wärmflaschen. Natürlich muss man auch in der Nacht gesichert bleiben. Ich bin an der Plattform gesichert. Man kann nicht nur halb aus dem Baum herunterfallen. Deswegen gibt es eine Regel, immer gesichert bleiben. Da gewöhnt man sich dran auch mit dem Gurt im Schlafsack und so. Das ist aber verlangt ein bisschen organisatorische Fähigkeiten. Ja, ich bin gerade dabei, eben reinzuschlüpfen für eine gute Nacht.
Einmal pro Woche gehe ich in den Park, wechsle die Speicherkarte im Diktiergerät und unterhalte mich mit dem Eichhörnchen. Cécile Lecomte ist 28 Jahre alt und in Frankreich geboren. Seit 5 Jahren lebt sie in Lüneburg, 70 Kilometer südöstlich von Hamburg. Zum ersten Mal kam sie 2001 nach Deutschland, erzählt sie mir. Sie hat damals Außenhandelswirtschaft studiert und war als Austauschstudentin in Bayern. Dort erfuhr sie zum ersten Mal von den Atommülltransporten nach Gorleben.
Als ich im November in der Zeitung gelesen habe, dass da Auseinandersetzungen sind zwischen Demonstranten und Polizisten und irgendwelche Kastoren und die ganze Dimension des Problems ist mir bewusst geworden. Ich war zwar schon eben aus wirtschaftlichen Gründen gegen Atomkraft, weil ja, das ist eine zentralisierte Energiequelle. Es wird weit, weit oberhalb von den Köpfen der Menschen entschieden. Also ist nicht, was ich will. Und von den Gefahren wusste ich, aber nur ein bisschen Intuition, Ahnung, irgendwas geht nicht. Mehr wusste ich von nicht. Und ich habe festgestellt, dass das Thema zu mir gekommen ist. Bis nach Bayern, obwohl es in Norddeutschland in Gorleben war. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist Erfolg einer Protestbewegung, einer sozialen Bewegung.
Zurück in Frankreich begann Cécile Lecomte, zwischen deutschen und französischen Atomkraftgegnern Verbindungen aufzubauen. Sie übersetzte Artikel, stellte Kontakte her und organisierte deutsch-französische Demonstrationen. Aus ihrer eher intuitiven Ablehnung der Atomenergie wurde bald eine gut begründete Überzeugung.
Der Atomtransport aus Gronau ist heute nicht pünktlich in Rotterdam angekommen. In der Nähe von Burg Steinfurt wurde er in der vergangenen Nacht nämlich gestoppt. Spektakulär, von einer Frau, die kopfüber an einem Seil turnte, mitten über der Bahnstrecke.
Als wäre es ein Showauftritt, zeigte die junge Französin, was sie als alpine Kletterin alles so drauf hat. Doch die Bühne für die 26-Jährige war die Bahnstrecke zwischen Methelen und Burg Steinfurt. Dem Zug mit dem Urantransport flog gestern Abend ein Hubschrauber voraus. Als die Piloten die junge Atomkraftgegnerin in 8 Metern Höhe entdeckten, wurde der gesamte Transport gestoppt.
In den Fernsehaufnahmen vom 16. Januar 2008 ist zu sehen, wie Cécile Lecomte im Dunkeln an einem Seil hängt, das quer über die Bahnschienen gespannt ist. Sie beginnt zu schaukeln, hängt plötzlich kopfüber und macht in der Luft einen Spagat. Zum Schluss breitet sie mit einer eleganten Bewegung die Arme aus. Unten neben den Bahnschienen stehen die Polizisten, schauen nach oben und warten 6 Stunden lang auf die eigenen Kletterspezialisten.
Um 1.15 Uhr war es dann soweit. Die 26-jährige Demonstrantin wurde von den 5 Spezialisten abgeseilt und am Boden von Polizeikräften in Empfang genommen. Sie wolle mit ihrem Protest ein Zeichen setzen gegen den ihrer Meinung nach gefährlichen Atommülltransport von der Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland.
Bei unserem nächsten Treffen erzählt mir Cécile, dass sie den Atommülltransport 2 weitere Male für mehrere Stunden gestoppt habe. Immer auf die gleiche Weise. Seitdem exportiert das Unternehmen Urenco in Gronau keinen Atommüll mehr nach Russland. Er wird jetzt in französische Wiederaufbereitungsanlagen gefahren. Mein größter Erfolg, sagt Cécile, die wegen ihrer Kletterkünste den Spitznamen »Das Eichhörnchen« bekommen hat.
Ja, heute haben wir schon den 13. März. Und es ist gerade so 1 Uhr nachts und ja, das Eichhörnchen meldet sich wieder zu Wort, weil ja, heute ist eigentlich meine letzte Nacht hier im Baum, da wir gegen Vattenfall erstmal einen Etappensieg verbuchen können, ja, während wir freiwillig natürlich die Bäume verlassen.
Während die Baumbesetzer und ihre fast 100 Gäste Kuchen essen und Kaffee trinken, wickelt Cécile Lecomte ihre Seile auf, stopft ihren Schlafsack in einen Beutel. Morgen früh fährt sie nach Frankfurt am Main. Sie muss sich vor Gericht wegen Hausfriedensbruch und Nötigung verantworten. Ich gebe ihr spontan das Diktiergerät wieder mit und bin gespannt, wann und wo ich beide wiedersehen werde. 2 Monate später, im Mai, bekomme ich eine E-Mail von Cécile. Die Speicherkarte ist voll.
Heute will ich mal zum Thema Bauwagen, Wagenleben, was sagen. Ich finde Bauwagen auch ganz toll. Es ist zwar relativ klein, aber gleichzeitig findet viel von dem Leben draußen. Man hat viel mehr Kontakt mit seinen Nachbarn. Jetzt, dass der Frühling kommt, ist sehr, sehr angenehm, mal draußen zu sitzen, zusammen zu frühstücken. Also es wird viel zusammen gemacht. Es ist auch ökologisch
zum Beispiel, wenn man kein Leitungswasser im Wagen hat, also wir holen das im Gebäude nebenan, dann merkt man viel mehr, wie viel man verbraucht, weil jedes Liter Wasser muss man selbst holen und dann merkt man das einfach, wie viel das ist. Und ich glaube, der Umgang mit Ressourcen ist dann umso bewusster, deswegen finde ich das schön.
Den Bauwagen, das Zuhause von Cécile Lecomte, möchte ich mit eigenen Augen sehen. Ich kenne bisher niemanden, der im Bauwagen lebt und bin neugierig. Wir verabreden uns also in Lüneburg, um die Speicherkarten zu tauschen. Cécile wartet an der Bushaltestelle auf mich. Ich sehe sie zum ersten Mal ohne Wintermütze. Sie hat rotblonde, sehr kurz geschnittene Haare. Sie wirkt entspannt, ruhiger als bei der Baumbesetzung in Hamburg. Cécile Lecomte hat etwas von einem frechen Jungen, der zu verbergen versucht, dass er längst den nächsten Streich im Kopf hat. Und gleichzeitig ist auch etwas Zartes, Zerbrechliches in ihrem Gesicht. Cécile lehnt an ihrem Einrad. Als wir die Straße überqueren, merke ich plötzlich, dass sie nicht hinterherkommt. Ich drehe mich um. Cécile geht langsam. Sie humpelt. Ich habe seit 6 Jahren Rheuma, sagt sie, als wir auf der anderen Straßenseite angekommen sind. Wir biegen von einer breiten, vielbefahrenen Straße ab, auf ein großes Grundstück der Universität Lüneburg. Etwas abseits stehen unter hohen Bäumen 3 Bauwagen. In der Mitte zwischen ihnen ist eine Feuerstelle. Daneben unter einem großen Sonnensegel stehen Tisch und Stühle. Cecils Wagen ist der größte, etwa 10 Meter lang und 2 Meter breit, aus dunklem Holz und mit einem extra Oberdeck, in dem sie schläft. Von Weitem sieht der Bauwagen wie eine große alte Lokomotive aus. Ein großes X aus gelb gestrichenen Holzplanken, das Widerstandssymbol gegen die Castortransporte nach Gorleben, hängt neben dem Eingang. Über eine Metalltreppe in der Mitte des Bauwagens klettere ich hinein und stehe in der Küche. Fotos von ihren Kletteraktionen stehen auf einem Board, Plakate von Demonstrationen hängen an den Wänden. Am hinteren Ende ist eine kleine Essecke. »Wir gehen in den Wintergarten«, sagt Cécile. Am vorderen Ende des Bauwagens hat ein Tischler Fenster in den Holzwagen eingesetzt. Es ist schön hell hier und der Platz reicht für ein kleines Sofa.
Geklettert bin ich, glaube ich, immer, weil der beste Platz im Zimmer war immer oben auf dem Schrank oder aufs Dach, wo die Katze auch lang lief, da wollte ich auch hin. Wir sind Kletterfamilie. Also meine Mutter ist richtig leidenschaftliche Bergsteigerin, mein Bruder auch, meine Schwester ein bisschen weniger, aber die klettert auch. Also irgendwie alle. Und sonst habe ich ja mit 7, 8 Jahren im Verein angefangen. Also ich wohnte in Orléans. Flacher geht's nicht. Also das ist ein bisschen wie hier eigentlich. Und ich bin fast jeden Wochenende und Urlaub sind wir immer in die Berge. Also in den Alpen, da sind wir immer geklettert. Und ich habe bis, 30 Stunden die Woche bin ich mal geklettert. Eine Zeit lang.
Cécile Lecomte war mehrfach französische Jugendmeisterin im Sportklettern. Beim Klettern in den Bergen entstand das Gefühl, die Natur schützen zu wollen, erzählt Cécile. Shoppen mit ihren Klassenkameradinnen war sie nie.
Meine ersten politischen Aktionen waren zum Beispiel gegen Werbung. Das ist eine Kritik von der Konsumgesellschaft. Warum gibt es Werbung? Um den Anreiz zum Einkaufen immer größer werden zu lassen. Weil warum immer mehr produzieren? Warum immer mehr einkaufen? Um Geld anzuhäufen, Sachen anzuhäufen. Dadurch werde ich nicht glücklich. Und dadurch wird das Klima auch nicht glücklich, weil die Erdressourcen begrenzt sind. Dadurch bin ich politisch aktiv geworden und habe gesehen, dass Wirtschaft und Umwelt einfach zusammenhängen.
Nach ihrem Studium, sie hat Abschlüsse im Fach Außenhandelswirtschaft und als Lehrerin für Französisch als Fremdsprache, zog Cécile vor 5 Jahren von Frankreich nach Lüneburg. Und das nicht ohne Grund. Einmal im Jahr fahren durch Lüneburg die Castor-Züge mit Atommüll ins 70 Kilometer entfernte Zwischenlager in Gorleben. Gorleben, sagt Cécile, sei der zentrale Ort und das Symbol für den bundesweiten Widerstand gegen die Atomenergie. Da wollte sie in der Nähe wohnen. Die ersten 3 Jahre unterrichtete Cécile an Lüneburger Schulen Französisch. Doch plötzlich begannen sich die Schulleitungen für ihre Aktivitäten jenseits der Schule zu interessieren, für ihre Baumbesetzung und ihr Engagement gegen die Atommülltransporte. Es wurde Druck auf sie ausgeübt, die Schulen zu verlassen. Cécile vermutet, dass die Schulleitungen von der Polizei erfahren haben, dass das mobile Einsatzkommando sie im Jahr 2008, in der Zeit vor den Castortransporten, rund um die Uhr bewacht hat. Die Überwachung war rechtswidrig. Doch Cécile entschloss sich, ihr Leben ganz dem Umweltschutz zu widmen, Vollzeitaktivistin zu werden.
Schönen guten Tag, wir sind live vom Mars und wir wollten Sie gerne fragen, ob Sie auch denken, dass Baumklettern verboten ist. Also auf Bäume hochklettern und die Aussicht genießen und sich dort oben wohlfühlen.
Ist das in Deutschland verboten? Ist ja irgendwie religiöser Hintergrund.
Nein, der Flughafen wurde ausgebaut und da wurden im Vorfeld dann die Bäume besetzt und das ist halt Hausfriedensbruch angeblich. Können Sie das verstehen?
Ja, heute haben wir den 19. März 2010. Ich habe mich von den letzten anstrengenden Tagen eine Erkältung eingeholt. Das war sehr anstrengend. Ich war in Frankfurt. Ich musste vor Gericht, weil wir vor einem Jahr 8 Monate lang Bäume im Kelsterbacher Wald besetzt haben gegen die Rodung von 240 Hektar Wald, die letztendlich trotzdem gerodet wurden. Als ob es nicht reichen würde, dass einfach die Natur platt gemacht wird, stehen nicht die Konzerne, die Klimawandel verursachen, sondern wir vor Gericht. Ja, und in den Tagen vor dem Prozess haben wir so Straßentheater gemacht mit Mars-TV.
Ja, hallo, wir machen hier Mars-TV und wir wollten Sie als Erdling mal fragen, wie ist das hier? Ist es auf der Erde gestattet, auf Bäume zu klettern oder wie sieht das aus?
Ja, natürlich. Wir sind ja Menschen, wir stammen ja aus Affen und deshalb ist ja wunderbar.
Ja, stimmt. Und jetzt sollen aber Leute vor Gericht kommen, weil sie auf Bäume geklettert sind.
Das sind ja Spießer, ne? Idioten. Sie wissen nicht, wie dieser natürliche Prozess ja mal läuft, ja? Tja, sie haben es vielleicht verlernt, menschlich zu sein. Aber worum geht es Ihnen jetzt mal eigentlich?
Also, die Leute hier haben den Wald besetzt, der gerodet werden sollte.
Ach so, ja.
Und zwar Flughafenausbau. Ja.
Weiß ich nicht, aber wir leben ja auch mal hier mit der Regierung, ja?
Und oder scheinbar wird das vom Staat sehr, sehr ernst genommen. Auf jeden Fall waren wir dann am 17. März um 9 Uhr, als wir zum Gericht kamen, von den Umständen sehr, sehr entsetzt. Also eine komplette BFE-Einheit der Polizei stand da, also Beweis- und Festnahmeeinheit in voller Montur mit Ausrüstung, Helm und Schlagstock und allem. Die Anklage fand im Landgericht statt, im Schwurgerichtssaal. Als ob es um schweres Verbrechen ginge. Es gab eine Trennwand, also eine große Plexiglasscheibe zwischen Publikum und Gericht. Und das ist als Angeklagte so ein Raum, der sehr, sehr bedrückend ist. Das kennt man eigentlich eher von Terrorismusprozessen, von RAF-Prozessen. Ja, da gab es so Clowns im Gerichtssaal mit roten Nasen, die so Kommentare gemacht haben, gelacht haben. Irgendwann kam der Spruch vom Richter, ja, ich bin kein Kindergärtner.
Über die Umstände dieses Prozesses möchte ich gern Genaueres wissen und verabrede mich mit Cecils Anwalt Tronje Dömer aus Gießen. Er erklärt mir erstmal die 3 Anklagepunkte. Die Betreiberfirma des Frankfurter Flughafens, die Fraport, hat Strafantrag gegen Cecil gestellt. Die Firma argumentiert, der Wald sei im Sommer 2008 der Fraport zur Nutzung überlassen worden. Cecil habe sich ohne Genehmigung quasi auf dem Privatgelände der Fraport aufgehalten. Die Baumbesetzung im Kelsterbacher Wald wäre daher Hausfriedensbruch. Zum Zweiten habe sie mit Freundinnen eine Baumfällmaschine besetzt, während der Fahrer in der Mittagspause war. Die Staatsanwaltschaft wirft Cecil Nötigung vor. Und zum Dritten ist Cecil in der Vorhalle des Frankfurter Hauptbahnhofs in die Deckenkonstruktion geklettert. Ihr wird deshalb noch einmal Hausfriedensbruch vorgeworfen.
Das Verfahren selbst ist seitens des Gerichts und der Staatsanwaltschaft mit einem Aufwand betrieben worden, als handle es sich bei Frau Leconte um die Staatsfeindin Nummer 1.
Ich habe erklärt, warum ich vor Gericht stehe. Ich stehe nämlich vor Gericht, weil ich Nein gesagt habe, weil ich mich für eine freie, solidarische, selbstbestimmte Gesellschaft einsetze und ich zum Machtgier, Profitgier Nein sage. Also Kapitalismus ist schon deswegen verkehrt, weil es um die Anhäufung von Waren, von Geld, von allem Möglichen geht, obwohl die Ressourcen begrenzt sind. Das kann nicht gehen. Und das ist halt, was mich wütend macht. Und der Ausweg im Sinne von Albert Camus, vom Philosoph, ist nicht die Revolution, sondern die Revolt, die permanente Revolt. Ein Gerichtsverfahren wird mich nicht davon abhalten, weiter zu revoltieren.
Meines Erachtens sollten mit dem überzogenen Maß der Sicherheitsvorkehrungen sowohl die Zuschauer als auch die Verfahrensbeteiligten das Gefühl bekommen, es mit einem übermächtigen Staat zu tun zu haben. Und das sollte schon meines Erachtens abschreckende Wirkung haben.
Cecils Anwalt Tronje Dömer ist der Auffassung, die Besetzung der Bäume im Kelsterbacher Wald sei ein klassisches Beispiel für zivilen Ungehorsam. Und ein Verfahren wegen zivilem Ungehorsams kann eingestellt werden, wenn kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. Zum Beispiel, weil eine weit verbreitete Meinung durch den zivilen Ungehorsam geäußert wird. Das Frankfurter Gericht hätte daher auch anders entscheiden können. Ich rufe den Richter Ralf Henrici in Frankfurt an und frage ihn, warum er die Strafanzeige der Fraport gegen Cécile Lecomte angenommen hat. Warum hat er das große Polizeiaufgebot und die strengen Sicherheitskontrollen für das Publikum angefordert? Der Richter antwortet mir engagiert, genervt, mitunter nachdenklich, insgesamt sehr entschieden. Und am Ende unseres Gesprächs sagt mir Ralf Henrici, dass ich seine Antworten nicht veröffentlichen dürfe.
Ich bin zu Hause in meinem Bauwagen. Es ist schon ziemlich spät. Und eigentlich sind meine Bauwagen-Nachbarinnen in die Stadt gefahren, wäre gerne mitgefahren. Ich bin derzeit wegen meinem Polyarthritis sehr, sehr erschöpft und komme damit nie so richtig klar. Also sind die anderen ohne mich losgefahren. Die machen gerade so eine Containertour, heißt den Müll aus den Containern von den Supermarkt herausholen, was alles noch man noch essen kann. Ich glaube, ich werde wieder ganz viel Gemüse bekommen, wenn die anderen zurück sind, weil die Supermärkte einfach wahnsinnig viel wegschmeißen. Und das wäre zu schade, das einfach vergammeln zu lassen. Also holen wir uns das. Der dritte Verhandlungstag fand am 15. April statt. Das war der dritte und letzte Verhandlungstag. Und ja, wie der Prozess verlief, über 20 Prozessstunden für eine Verurteilung zu 15 Tagessätze à 8 Euro. Ja, für 120 Euro. Das ist so eine Lappalie. Da ist einfach der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keinerlei gegeben. Das Ekelhafte ist hier, bis 15 Tagessätze inklusive, kann man nicht so einfach in Berufung gehen. Das soll die Justiz entlasten. Und ich habe ja mich ein bisschen erkundigt im Internet, dass Richter solche Strafen verhängen, erst recht, wenn sie den oder die Angeklagte für einen Querulanten halten. Der soll sich so ohne weiteres nicht noch einmal im Berufungsverfahren vor Gericht produzieren dürfen. Das heißt, ich nerve das Gericht. Das hat der Richter auch ganz offiziell in seiner Urteilbegründung gedacht. Ja, die Frau Lecundi nervt. Ich werde natürlich Rechtsmittel einlegen, aber was kommt, ist halt ziemlich unsicher.
Ende des Sommers wird Cecils Berufung abgelehnt. Das Frankfurter Urteil zur Waldbesetzung gegen den Flughafenausbau ist rechtskräftig und das Eichhörnchen vorbestraft.
Wenn das dann nochmal vorkommt, dann könnte man hier schon drüber nachdenken, ob man nicht eine kleine Freiheitsstrafe verhängt, die natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden müsste. Aber wenn dann noch wieder was dazukommt, dann könnte man auch überlegen, ob die Bewährung zu widerrufen ist, sodass sie dann Gefahr laufen würde, eine Freiheitsstrafe verbüßen zu müssen.
Tronje Dömer hat gegen das Urteil Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Er hält es für politisch motiviert.
Die Aktionen, an denen Frau Lecointe beteiligt ist, sind sehr öffentlichkeitswirksam, erwecken das Interesse anderer Bürger und veranlassen diese, unangenehme Fragen zu stellen. Können sie unter Umständen auch dazu veranlassen, sich zu solidarisieren mit den politischen Zielen des gewaltfreien Widerstandes zum Beispiel. Und deswegen wird das als sehr unangenehm empfunden, was Frau Lecointe macht.
Absolut nervig. Und das ist absolut krank, was sie macht.
Rückblende. Ende Mai 2010 sendet das NDR-Fernsehen ein Porträt von Cécile Lecointe. Darin sagt der Polizeipräsident von Lüneburg, Friedrich Niehörster.
Sie ist frei und dann klettert sie auf das nächste Ding und macht irgendwas. Als wenn wir eine Maschine anstellen. Und das ist ein Störfaktor und das muss man irgendwann nochmal unterbinden.
Als Cécile die Aussage des Polizeidirektor Friedrich Niehörster hört, bekommt sie Angst. Sie befürchtet eine willkürliche Festnahme vor dem diesjährigen Castortransport. Ihre Anwälte sagen, die Angst sei berechtigt. Bis zum Herbst 2008 schnitt Cécile Grimassen, machte Faxen, wenn die Polizei sie bei einer Festnahme fotografierte. Jetzt befällt sie Angst. Mitunter Panik, wenn sie merkt, dass die Reaktion der Polizei in keinem Verhältnis zu ihren Protestaktionen steht. Im Herbst 2008 wurde sie, wenige Tage vor dem Castortransport in der Nähe von Lüneburg, bei einer Kletteraktion festgenommen. Vorbeugend. Sie kam in Langzeitgewahrsam.
Mir ging es super schlecht. Also bislang war nie so ein Problem, weil ich auf die Konfrontation vorbereitet bin und das schon mit einplane, dass es sowas passieren kann. Aber es ist eine Frage der Dauer und so lange habe ich das einfach nicht richtig ausgehalten. Also irgendwann konnte ich einfach nicht mehr nervös. Ich war fertig mit den Nerven. Also ich konnte das nicht mehr für mich behalten und konnte nur noch weinen. Also
weil es einfach zu viel Ohnmachtgefühl, zu viel einfach auf einmal, dass man einfach plötzlich weggehaftet wird, weil man vielleicht eine Ordnungswidrigkeit begehen wird. Das ist dieses Gefühl, wo ist Rechtssicherheit? Wo ist das Gefühl, ich habe dieses Verhalten, da wird das passieren. Für mich ist es unberechenbar geworden.
Die Polizei begründete ihr Vorgehen damals so. Sie müsse verhindern, dass die junge Frau beim Protestieren gegen den Atommülltransport eventuell eine Ordnungswidrigkeit begehe. Ordnungswidrigkeiten sind Vergehen unterhalb einer Straftat, also etwa Falschparken oder das Betreten von Gleisen. Ohne dass sie sich irgendetwas hatte zu Schulden kommen lassen, kam Cécile 4 Tage lang in Gewahrsam, 2 davon ins sogenannte Gewahrsamszentrum in Braunschweig. Dort wurde sie in einer weißgekachelten Zelle ohne Fenster festgehalten. Eine Möglichkeit zum Hofgang gab es nicht. In den Fluren hingen Fotos, die geächtete Fesselungsmethoden zeigten.
Die haben mich richtig angeschrien und unfreundlich angesprochen. Ich war echt überfordert von der Situation. Ja, und dann die Nacht haben sie das Licht angelassen und daraufhin bin ich auf dem Schrank einfach hochgeklettert, weil es der einzige Ort, wo ich mich ein bisschen sicherer gefühlt habe, war mir eine Decke auf den Kopf gesteckt und habe versucht zu schlafen. Ging natürlich nicht. Ich war am Zittern, so ermüdet wie ich war. Am frühen Morgen habe ich doch richtig irgendwann geschafft einzuschlafen. Ich war echt fertig. Bis zum Besuch einer Ärztin, die durch die Anwältin organisiert wurde. Und irgendwann hat sie mir auch Zeitschrift gebracht. Ab dem 3. Tag hatte ich was zu lesen, endlich. Davor nicht.
Seitdem leidet Cécile an posttraumatischen Belastungsstörungen. Kaum ein halbes Jahr später, der nächste Langzeitgewahrsam.
Festnahmebericht. Am Mittwoch, den 15.07.2009 um 18.39 Uhr, kletterte die Leconte Cécile Stéphanie die Fassade am Landgericht Gießen im Bereich des Haupteingangs hoch und schrieb mit blauer Kreide die Worte Gentech weg, Edge an die Fassade.
Ich will jetzt die Stadt verlassen. Sie können mich zum Bahnhof begleiten. Das ist nicht verhältnismäßig, wenn Sie mich jetzt mitnehmen für einen Kreidespruch. Das ist nicht mal strafbar, das habe ich nie gehabt.
3 Minuten später, um 18.42 Uhr, kletterte sie nach mehrfacher Aufforderung durch Polizeibeamte eigenständig wieder herunter. Ihr wurde durch EPHK Klingelhöfer, erster Polizeihauptkommissar, die in Gewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer politisch motivierter Aktionen eröffnet und sie wurde durch Brettschneider PK und Seibel PK festgenommen.
Sie geben mir die Fahrkarte, ich gebe die an Ihre Freunde weiter.
Aber es ist alles rechtwidrig, verstehen Sie, was ich meine?
Und ich bitte Ihre
Verzögerung. Was ich meine?
Hören Sie zu!
Ich will mit dieser Karte mit
Hören Sie Anwalt. Zu!
Zum Fahrzeug und zur Personalienfeststellung musste die Leconte getragen werden.
Lass es doch von der Show.
Im Fahrzeug klagte sie über Atemnot, woraufhin ihr Wasser und ihr Rucksack mit ihren Medikamenten gereicht wurde. Während der gesamten Fahrt verhielt sich die Leconte unkooperativ, schrie herum und versuchte auszusteigen, woraufhin ihr durch PK Brettschneider die Handfesseln angelegt wurden.
Ich will das nicht noch mehr an.
Wir sind doch schon da hören Sie halt auf, rumzuhantieren, dann tut's auch nicht weh. Außerdem sind wir jetzt da und ich mach die gleich wieder ab. Haben wir uns jetzt soweit verstanden, ja?
Sämtliche Maßnahmen wurden durch den B7-Beamten Locker, Beweissicherungsbeamter, auf Video dokumentiert und werden EPHK Klingelhöfer, PST Gießen Nord zugestellt. Die Leconte wurde anschließend zur PST Gießen Süd verbracht und dem dortigen Gewahrsam übergeben. Gezeichnet Seibel PK.
Das Video fand sich unter den Beweismitteln im Prozess. Die Kreidemalerei am Gerichtsgebäude ist zu sehen, wie Cécile danach selbstständig wieder herunterklettert, und wie sie nach der Festnahme im Polizeiwagen hyperventiliert.
Frau Leconte, müssen Sie die Schuhe ausziehen?
Ich
mache Ihnen jetzt die Handfesseln ab. Und noch ein Doppelknoten.
Ey!
Ziehen Sie erstmal die Schuhe aus und dann machen wir die ab. Machen wir ganz einfach.
In der weiß gekachelten, schummerigen Gewahrsamzelle in Gießen Süd wird sie von 3 Polizistinnen am Boden festgehalten. Ein Beamter zieht ihr die Schuhe und Socken aus. Dann fassen sie ihren rechten Arm. Zu zweit halten sie ihren Unterarm und das Handgelenk fest im Griff.
Ich hab, nein, das nicht, auf keinen Fall. Das wäre, nein, das auf keinen Fall. Nein.
Sie biegen ihr jeden Finger einzeln auf und ziehen ihr den ledernen Handgelenkschoner ab, den sie wegen der Rheumaschmerzen permanent tragen muss.
Nein, 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 n
Cécile kauert auf dem Boden der Zelle. Die Videoaufnahme bricht ab.
Sie wurde dann von Polizeibeamtinnen mehr oder weniger unter Einsatz unmittelbaren Zwangs entkleidet. So ist das.
Gießener Allgemeine Zeitung, 19. September 2010. Die Gießener Polizei und Teile der Justiz haben sich in den letzten Jahren etliche Rechtsverstöße im Umgang mit einer bestimmten Gruppe linker Politaktivisten erlaubt. Geradezu atemberaubend war 2007 die Mahnung des Frankfurter Oberlandesgerichts an die hiesigen Stellen, man möge den Unterbindungsgewahrsam doch nicht in einer Weise praktizieren, die an die im Dritten Reich praktizierte Schutzhaft erinnert.
Natürlich hat Frau Lecorn Strafanzeige gegen die maßgeblich beteiligten Beamten erstattet. Es ist im hiesigen Bereich üblich, dass, wenn solche Beamten im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben, dass das die Staatsanwaltschaft in Gießen regelmäßig einstellt. Das ist aber keine Ausnahme, sondern eigentlich der Regelfall.
Jetzt also noch der Fall der französischen Fassadenkletterin, die völlig zu Unrecht über Nacht im Gewahrsam der Gießener Polizei festgehalten wurde, der über Stunden einen Kontakt mit der Außenwelt verwehrt und die zwangsentkleidet wurde. Das war reine Willkür.
Wir sind fertig. Für den einsatzleitenden Beamten hatte es natürlich Konsequenzen. Auch das ist in Mittelhessen oder in Hessen inzwischen üblich. Wer solche rechtswidrigen Maßnahmen gegen politische Gegner einleitet, wird im Regelfall befördert. Hier ist der Einsatzleiter befördert worden zum Leiter der Polizeidirektion Wetzlar.
Ja, wir sind heute 22. Juli und wir sind auf dem Floß. Mit Wilfried, der Gitarre spielt. Ja, heute ist es super windig, ne? Und feucht, wenn nicht nass. Wegen Gewitter ist meine Hängematte nass geworden. Und jetzt ist es auch gerade super windig, hört man wahrscheinlich auch. Ja, wir sind auf der Fahrt nach Ludwigsburg und wird wahrscheinlich wieder Gewitter geben. Es ist schon so allgemein, dass man alles aufhängen muss, sonst fällt das über Bord. Also vorgestern ging eine Kopflampe über Bord, dann ein USB-Stick für Internet. Leider gibt es immer wieder irgendwelche Gegenstände, die nicht fest sind und dann ins Wasser fallen.
Seit 11 Jahren sind Mitglieder der Umweltschutzorganisation Robin Wood jeden Sommer mit einem Holzfloß auf Neckar, Main und Rhein unterwegs, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Die diesjährige Tour beginnt in Stuttgart. Und hier beteiligen sich die Umweltaktivisten auch am Protest gegen den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs.
Gestern hatten wir ein riesiges Transparent, 9 Meter mal 6 Meter, gegen Stuttgart 21. Also es stand Kopfbahnhof statt Stuttgart 21 auf dem Transparent. Da Menschen haben sehr positiv darauf reagiert. Es sind ziemlich viele Menschen zum Floß Besichtigung gekommen, haben sich da angeschaut, wie wir auf dem Floß leben und warum und weswegen wir diese Tour machen. Und ich glaube, es ist gerade viel zu windig, um weiter zu sprechen.
Bei den Aktionen mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil ich denke, sie weiß genau, was sie macht. Und sie kann sehr gut klettern, sie kann die Situation gut einschätzen. Wo ich mir schon ein bisschen Sorgen mache, ist, wie reagiert wird von behördlicher Seite und von Polizeiseite. Diese Langzeitüberwachung, die sie jetzt schon stattgefunden hat, was sie dann einfach auch unter psychischen Druck setzt, das finde ich schon bedenklich einfach.
Georg Bischoff ist Anfang 30 und kommt vom Bodensee. Er hat Cécile vor einigen Jahren in Frankreich bei Protesten gegen das geplante Atommüllendlager in Bürg kennengelernt und unterstützt sie jeden Monat mit einem kleinen Geldbetrag. 23 Menschen in Deutschland finden ihre Arbeit so wichtig und bewundernswert, dass sie dem Eichhörnchen Geld schicken. Ein Arzt aus Kassel, ein Schriftsteller aus Düsseldorf, eine wohlhabende Erbin aus Köln, ein Anwalt aus Münster. Sie sind Cécile's Paten, organisiert in der Bewegungsstiftung. Eine Stiftung, die Organisationen wie die Globalisierungskritiker ATTAC unterstützt und Menschen, die das Engagement für die Umwelt oder in sozialen Bewegungen zu ihrem Beruf gemacht haben.
Also ich denke, dass an ihr schon ein Exempel statuiert werden soll. Und zum Zweiten hat sie einfach schon unheimlich viele Aktionen auch auf dem Alleingang geschafft. Und ich denke, dass das gerade die Polizei auch wurmt. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen ein persönlicher, ja, dieses Mal wollen wir es auf jeden Fall verhindern. Also gerade dieser Polizeipräsident von Lüneburg, da hat man ja schon das Gefühl gehabt, er fühlt sich da immer so eine persönliche Niederlage quasi, wenn sie es wieder schafft, trotz einem Riesenaufgebot doch ihre Aktion zu machen.
Kurz nach meinem ersten Treffen mit Cécile in ihrem Lüneburger Bauwagen hat sie mir geschrieben, dass sie davon ausgehe, dass ihre E-Mails mitgelesen werden, also auch meine Nachrichten an sie. Ebenso, dass ihr Handy abgehört werde, also auch meine Gespräche mit ihr. Einige Tage später weist mich ihr Anwalt Tronje Dömer ebenfalls darauf hin. Ich schlafe eine Nacht deswegen schlecht. Es fühlt sich sehr unangenehm an zu wissen, dass irgendjemand möglicherweise die eigenen Telefonate mithört und Mails mitliest. Ich frage mich, wer das veranlasst und welche Konsequenzen das haben könnte. Auch Georg Bischoff sind solche Überlegungen nicht fremd.
Klar, da mache ich mir keine Illusionen. Ich denke, man sollte da jetzt nicht in Paranoia ausbrechen, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Und ja, also ich habe das schon auch als bewussten Schritt dann gesehen. Entweder ich halte mich in Anführungszeichen fern von ihr oder ich unterstütze sie und ich möchte sie unterstützen. Deswegen nehme ich das dann auch in Kauf.
Dass wir rein sein und wir brauchen ein zweites, oder?
Ja.
Wie lang ist es?
Das steht da 15 auch. Ne?
15 auch, prima.
Ja.
Wir brauchen lange Schnur unter dem Transparent.
Ja, haben wir.
Ja, heute haben wir den 27. August. Ja, ich bin gerade in Stuttgart angekommen. Ja, ich übernachte bei Freundinnen, da bin ich gerade. Ich bin voll beeindruckt von der Demonstration, die wir heute hatten. Das waren zwischen 30.000 und 50.000 Menschen auf der Straße. Das war super laut, da war echt eine kraftvolle Stimmung und das bewundere ich richtig, weil ja, ich war im Juli schon ab und zu mal bei der Mahnwache gegen Stuttgart 21 und ja, das waren auch nicht so viel die Massen. Jetzt komme ich einen Monat später und ja, sehe ich quasi eine Stadt im Aufstand.
Um 4.30 Uhr am frühen Morgen konnten 10 Aktivisten den Bauzaun am Nordflügel des Hauptbahnhofs überwinden. 3 von ihnen kletterten auf den Abrissbagger und ketteten sich fest. Mehrere Stunden harrten sie in rund 10 Metern Höhe aus. Alles verlief friedlich. Sanitäter konnten ihnen sogar warme Decken bringen.
Heute haben wir den 31. August. Ich habe den sehr anstrengenden Tagen hinter mir. Wegen Protest gegen Stuttgart 21. Wir sind auf Abrissbagger geklettert auf dem Gelände der Baustelle unter dem Motto oben bleiben. Ja, die Aktion war eine klare Aussage Richtung Politik und Bahn. Hey, wir machen den Baustopp, dann können wir verhandeln.
Plötzlich sehe ich Cecile im Fernsehen. Sie tanzt mit einer grauen Decke auf den Schultern auf einem gelben Bagger in Stuttgart. Dann hängt sie kopfüber, macht einen Spagat in der Luft. Hinter ihr am Bagger hängt ein Transparent mit der Aufschrift »Hallo, geht's noch?« Vor ihr auf einer Hebebühne stehen schwarz vermummte Polizisten.
Nach 5 Stunden wurden die Aktivisten von einem Spezialkommando vom Bagger heruntergeholt. Sie leisteten keinen Widerstand, als die Polizei die Kletterseile löste und die Demonstranten mit einer Hebebühne zurück auf den Boden brachte.
Der SEK geht nicht sehr behutsam vor, einfach losschneiden und hopp, man stürzt halt mehr oder weniger in die Hebebühne rein. Ein Kamerad, der auch geklettert ist, haben die SEK sehr, sehr gefährlich geraubt. Also noch viel gefährlicher als in meinem Fall. Also in 12 Meter Höhe haben sie seine Sicherung gekappt. Und ja, dann war er halt in 12 Meter Höhe ohne Sicherung eine Zeit. Das passt überhaupt nicht zu gewaltfreiem Protest, wie wir das machen. Es geht einfach nicht.
Alle 10 Aktivisten wurden zunächst in Gewahrsam genommen, dann aber wieder freigelassen. Schon kurze Zeit später setzte sich der Bagger wieder in Bewegung, unter lautem Protest der rund 100 Demonstranten vor dem Zaun.
Ja, heute haben wir den 7. September. Ja, die Zeit vergeht super schnell. Also ich bin ja in Lüneburg, ich habe gerade einen kleinen Spaziergang durch den Wald gemacht, ausgerüstet mit Klettergurt und Seile und ein paar gelbe X'e. Das ist das Symbol für den Widerstand hier, Widerstand gegen Atomtransporte. Und ja, das ist ja ganz, ganz deutlich. Die 5. Jahreszeit hat hier angefangen. Und der 5. Jahreszeit, wir meinen immer diese Jahreszeit zwischen September und November, wo nicht nur die Blätter von den Bäumen langsam verschwinden, sondern plötzlich alles grün und blau wird. Mit grün und blau sind die Uniformen von Polizisten gemeint. Wenn an einer Bahnstrecke plötzlich so Container da stehen, wo drin Polizisten wohnen und das Tag und Nacht beleuchtet wird. Und keine Ahnung, ob die Polizisten Angst davor haben, dass die Schiene wegläuft. Weiß ich nicht, hab die gefragt, dazu wollten sie mir nicht so viel sagen. Außer Frau Lück, kommen Sie da runter? Ja, wobei Klettern an Waldwegen, um ein paar Widerstandssymbole aus Holz aufzuhängen, ist eigentlich überhaupt nicht verboten.
Ich besuche Cecile ein letztes Mal im Bauwagen. Sie ist blass, wirkt müde und hat eine neue Therapie gegen ihr Rheuma begonnen. Seit 3 Wochen hat sie weniger Gelenkschmerzen, berichtet sie. und auch keine lähmenden Rheumaschübe mehr. Dafür machen ihr die Nebenwirkungen, unter anderem Migräne und Müdigkeit, sehr zu schaffen. Sie sitzt an dem kleinen Küchentisch in ihrem Bauwagen und trinkt Tee aus Kräutern, von denen ihre Wagenplatznachbarin meint, dass sie gegen Rheuma helfen. Die Polizisten in den Containern entlang der Bahnstrecke zum Zwischenlager Gorleben werden bis zum Castortransport im November bleiben, um Blockaden zu verhindern, um vor Ort zu sein, wenn die Proteste beginnen. Sie sind auch wegen des Eichhörnchens da, sagt Cecile grinsend. Und dabei schwingt ein bisschen Stolz mit. Dann rutscht sie auf ihrer Küchenbank hin und her und wirkt wieder wie ein kleiner Junge, der einen Streich ausheckt. Sie lacht. Nee, über ihre Pläne rede sie nicht. Vielleicht über ihre Grenzen, über ihre Zukunft?
So einfach ist der Mensch sowieso nicht, dass er einfach so eine klare Grenze hat. Das eine ist das Physische, das andere vielleicht das Psychische, aber das ist auch wiederum auch auf extreme Situationen, nämlich vielleicht belastend, reagiere ich mit extrem viel Wut, à la erst jetzt recht. Das heißt, deswegen werde ich nicht aufhören, auch wenn was mich besonders belasten wird. Das ist auf jeden Fall meine Grundhaltung. Das heißt, eine klare Grenze gibt es sowieso nicht. Wie stelle ich mein Leben 20, 30 Jahre vor? Also ich denke, ich werde immer politisch aktiv sein. Und muss ja nicht immer das Gleiche, dasselbe sein. Es kann sein, dass ich vielleicht eine Zeit lang mehr Hintergrundarbeit, so Pressearbeit oder Übersetzungen, Artikel schreibe, wo ich einfach nur Beobachter bin. Also ich tue mir sehr schwer, am Boden zu bleiben, aber schaffe ich manchmal. Und man muss ein bisschen vielfältig sein, selbst als Person sich vielfältig einsetzen. Also ich halte auch sehr gerne Vorträge. Und mein Ziel ist auch, andere Leute zu aktivieren. Irgendwann ist man auch ein bisschen älter und finde ich wichtig, dass Jüngere nachkommen. Ich finde mich inzwischen auch ein bisschen älter. Wenn ich mit Aktionen mit Leuten mache, bin ich nicht die Jüngste. Das finde ich gut.
Sonntag, 7. November, 4:08 Uhr.
Genau, Frau Dietrich, hier ist Christian Pratz am Telefon. Mir wurde gesagt, ich soll Ihnen Bescheid geben, dass es eine Gleisblockade und eine Rufschallaktion gibt.
Ja, wir haben den 7. November 2010. Ich komme aus Kassel und eigentlich ist das die Castor heiße Phase gerade. Also ich hörte gerade im Rundfunk, da sitzen in Harlingen im Wendland über 3000 Menschen auf den Schienen und die Polizei hat ein großes Problem damit. Und eigentlich habe ich schon mich auch schon am Protest beteiligt heute früh. Wir haben da früh angesetzt bei Kassel und wir haben der Angela Merkel und der ganzen Politik gezeigt, was wir von Brückentechnologie halten und eine, sage ich mal, eichhörnchenartige Aktion durchgeführt.
Eichhörnchens permanente Revolte über die Umweltaktivistin Cécile Leconte. Ein Feature von Nadine Dietrich. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2010. Es sprachen Janina Sachau und Volker Niederfahrenhorst. Ton und Technik Gunther Rose und Anna Dein. Regie Heide Schwochow. Redaktion Karin Beindorf.
Meine Gruppe in Frankreich, die ist Schisch. Das ist ein Wort auf Französisch, was man auf Deutsch nicht übersetzen kann. Das ist die Antwort auf, und du glaubst, dass du die Welt verändern wirst. Und du sagst, schich, jawohl, schaffen wir das. Und ja, das ist richtig das Gefühl, was ich eigentlich heute habe. Tu crois que tu vas changer le monde? Schich.